Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte am Anfang ein kleines Spiel mit uns machen. Und zwar, ich habe da vorne, werden jetzt gleich nach und nach ein paar Bilder auftauchen mit verschiedenen Sachen drauf. Und meine These ist, dass man an jedem Bild, an jedem Gegenstand, an jedem Ding, das da drauf ist, einen christlichen Feiertag erkennen kann. Es gibt ja ein paar. Habt ihr schon mal gehört, ne? Und ich glaube, dass man diese Feiertage, diese kirchlichen Feste, ganz oft an einem einzigen Symbol erkennen kann. Und wenn du glaubst, wenn das jetzt gleich hier vorne auftaucht, dass du weißt, um welches Fest es sich handelt, du darfst ausnahmsweise mal einfach reinbrüllen. Einfach reinrufen, okay? Also nicht in der Schule alles gesittet, normalerweise hier ja auch und so, aber jetzt ist mal deine Chance. Jetzt ist der charismatische Moment, jetzt darfst du loslegen. Also wir probieren es mal. Jedes Bild für ein Fest und wer es erkennt, feuerfrei. Richtig, die Krippe, Weihnachten, das war einfach, das war zum Wahrmachen. Okay, richtig, Weihnachten. Jawohl, wir sind in der Pfingstgemeinde, sehr gut. Das ist, hätte in anderen Kirchen vielleicht länger gedauert, aber ja. Die Taube, Symbol, Heiliger Geist, Pfingsten, sehr richtig. Na, Weihnachten hatten wir ja schon. Jawohl, im katholischen Bayern muss man das doch kennen. Das hätte ich jetzt hier noch als kleinen Tipp dabei gehabt. Die Sternsinger, Heilige Drei Könige, ganz genau, richtig. Auch ein tolles Fest. Karfreitag, jawohl, genau. Ostern, da hätte ich jetzt ein Karnickel wahrscheinlich da vorne hingesetzt oder irgendwie eine Schachtel mit Eiern. Ich habe es kurz überlegt, aber das Kreuz ist natürlich wirklich Karfreitag. Richtig, ganz genau. Ja, ihr seid sehr gut. Ich habe noch eine Sache dabei, nicht am Beamer, sondern das habe ich so im Real Life mitgebracht. Ein Symbol, was auch für einen Feiertag steht. Und ich könnt ja mal gucken, ob ihr es erkennt. Komm raus. Ja, bitte, ich höre nichts. Christi Himmelfahrt, jawohl. Ich habe hier noch ein Fass Bier drin versteckt. Nein, natürlich nicht. Ich will ja keine Versuchung führen jetzt hier. Genau, der Bollerwagen. Ist schon cool, ne? So Weihnachten, die Krippe, Heilig Drei Könige, der Stern, lauter biblische Symbole und Christi Himmelfahrt. Hat einen Bollerwagen bekommen. Was will man machen? Man kann sich's nicht aussuchen, ne? Ja, richtig, war. Am letzten Donnerstag sind sehr viele christliche wie nicht christliche junge Männer meistens ohne ihre Familien mit so einem Ding durch die Gegend gezogen. Am Anfang waren meistens noch irgendwelche Bierkästen oder Fässer drin verstaut. Am Ende des Tages lagen nicht selten viele selber drin in dem Bollerwagen und haben auf diese Weise Christi Himmelfahrt zelebriert. So schaut's aus. Wobei man ja ehrlich sagen muss, viele von denen, auch so zum Beispiel im Fußballverein, wo ich unterwegs bin, die haben jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das Christi Himmelfahrt war am Donnerstag, sondern die haben das gesagt, was hier gerade auch öfters reingerufen wurde, Vatertag. Für viele war jetzt nicht wirklich klar am Donnerstag, auch im nüchternen Zustand noch, dass das ein christliches Fest ist, weswegen da frei ist, sondern man sagt, ja, es ist halt Vatertag, ne? Gleichberechtigung, Gender und so, wenn es einen Muttertag gibt, muss auch der Vater irgendwie gewürdigt werden. Das wurde gefeiert. Und jetzt kann man sich da als gläubiger Christ natürlich drüber ärgern und sagen, da sieht man's wieder. Die Entchristianisierung der Gesellschaft schreitet Stück für Stück voran. Es ist grauenhaft, es ist schlimm, keiner weiß mehr was. Kann man machen. Oder man überlegt mal kurz einen Moment selbstkritisch, Himmelfahrt, was feiern wir da eigentlich genau? Steckt zwar im Namen drin, aber wofür gibt's da eigentlich einen Feiertag? Ist das überhaupt ein wichtiges Fest? Euch ist es vielleicht aufgefallen, wir haben am Donnerstag keinen Gottesdienst gefeiert. Zu viele von uns waren selber mit so einem Boller, egal. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gab bei uns keinen Donnerstag. Doch, den gab es, keinen Gottesdienst. Die meisten Freikirchen, ehrlich gesagt, die ich kenne, haben Himmelfahrt nicht gefeiert. In der Landeskirche, als Kind und als Teenager war ich in der evangelischen Kirche, da gibt's Gottesdienste. Ich war da auch öfters, muss euch aber ehrlich sagen, viel hängen geblieben ist da nicht. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Predigtdienst, mehr oder weniger häufig. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich schon mal über Himmelfahrt gepredigt habe. Und es hat ehrlich gesagt auch noch nie einer eine Predigt darüber gefordert. Ich habe mich die Woche wirklich gefragt, mal so ein bisschen ketzerisch, ja Martin, mal Hand aufs Herz, brauchen wir das eigentlich noch, dieses Fest? Brauchen wir Himmelfahrt? Oder wollen wir nicht lieber dafür plädieren, dass der Tag gestrichen wird und dafür hängen wir an Weihnachten noch einen dritten Feiertag dran oder an Ostern oder so? Weil das sind ja die zentralen Feste eigentlich. Himmelfahrt ist ja so dazwischen auch gequetscht. Zwischen Ostern, zwischen Pfingsten, ja, ist halt irgendwo dann Himmelfahrt. Ist das wichtig oder kann das weg, dieses Fest? Schauen wir mal, was die Bibel so dazu sagt. Ich habe euch mal den ausführlichsten Bericht über Himmelfahrt mitgebracht. Also auch in der Bibel ist das jetzt kein Fest, wo man sagt, da müssen wir zwei Seiten drüber schreiben, weil irgendwie der Hammer, was da passiert ist. Die meisten Berichte in den Evangelien sind 1 bis 2 Sätze. Jesus sagt kurz was und dann heißt es, und er fuhr in den Himmel auf, Ende, Punkt, mehr ist nicht. Der ausführlichste Bericht, Apostelgeschichte 1, ab Vers 2. Ich lese mal ein paar Verse vor. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Brauchen wir Himmelfahrt noch? Ist das ein Fest, was mehr ist als einfach nur eine Begründung dafür, was mit Jesus passiert ist und wo er nach seiner Auferstehung hin verschwunden ist? Steckt da was drin in diesem Fest, wo wir mit gutem Gewissen sagen können, doch, lohnt sich. Sollten wir vielleicht einmal im Jahr feiern, drüber nachdenken, können wir uns davon was mitnehmen? Ich glaube, dieser Text hier ist schon interessant. Da stecken einige Sachen drin, die uns Fragen stellen. Und ich möchte so in dieser Predigt ein bisschen nach einer bestimmten Art und Weise vorgehen. Und zwar, ich möchte, dass wir uns diesen Text anschauen und zwar immer zunächst mal gucken, was macht Jesus da eigentlich? Was tut er? Was sagt er? Weil Jesus ist der Handelnde in diesem Text, wie übrigens meistens in den Evangelien. Im zweiten Schritt gucken wir dann auf die Jünger. Und exemplarisch, auch wie in den Evangelien, ist es so, dass die Jünger sich irgendwie verhalten müssen zu dem, was Jesus da macht. Sie müssen irgendwie darauf reagieren, sie müssen umgehen mit den Dingen, die Jesus sagt und tut. Und dann in dem dritten Schritt möchte ich gar nichts groß über uns sagen, sondern eigentlich nur eine Frage stellen oder fragen. Wie ist das bei uns? Wie würden wir vielleicht reagieren auf das, was Jesus tut? Wären wir so wie die Jünger? Oder verhalten wir uns da anders? Hab diesen Text heute mal abgeklopft auf Fragen, die er dir und mir und uns als Christen und als Kirche stellt. Fangen wir an bei Jesus. Was macht er? Das Erste, was mir aufgefallen ist in diesem Text, ist: Jesus entscheidet. Jesus, du kannst auch sagen Gott, da ist ja irgendwie eine gewisse Schnittmenge, ne? Je nach Christologie weiß man nie so ganz, wo hört Jesus auf, wo fängt Gott der Vater an. Das ist dann, da kann man lange drüber streiten, hat man auch in der Kirchengeschichte. Jesus oder Gott der Vater treffen eine Entscheidung. Und zwar, Jesus kommt jetzt in den Himmel. Jesus entscheidet, ich gehe jetzt, ich verlasse euch. Harpe Kerkeling hätte gesagt, ich bin dann mal weg. So, Jesus entscheidet das und wer wird nicht gefragt? Die Jünger. Das sind ja seine engsten Freunde sogar. Jesus nennt die Freunde. Jesus liebt diese Männer. Er ist für sie gestorben. Sie lieben ihn. Er ist auch sehr wichtig für die Jünger, ehrlich gesagt. Und trotzdem macht Jesus jetzt kein Meeting, wo er sagt, lasst uns mal kurz drüber reden. Was haltet ihr eigentlich von der Idee, dass ich euch jetzt verlasse und in den Himmel auffahre? Und ihr bleibt dann hier alleine. Ihr kriegt den Heiligen Geist, noch nicht jetzt, ihr müsst noch warten. Erstmal lasse ich euch alleine zurück, aber der kommt dann schon. Was denkt ihr darüber? Also ich glaube, wenn die abgestimmt hätten damals, die überwältigende Mehrheit hätte gesagt, der Herr Jesus bleibt hier. Weil das Versprechen des Heiligen Geistes ist zwar nett, aber der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Jesus wissen wir, was wir haben. Der kann was, der ist sogar von den Toten auferstanden. Wer weiß, wie das mit dem Heiligen Geist wird. Und den Herrn Jesus haben wir auch ganz doll lieb. Ich glaube, wenn Jesus die Jünger gefragt hätte, stimmen wir mal drüber ab, die hätten gesagt, nö, ist nicht unsere Vision, ist nicht unser Plan, Herr. Bleib du mal schön hier. Und Jesus macht das aber gar nicht. Der bezieht die Jünger in keinster Weise in seine Entscheidung ein. Gott oder Jesus, sie haben einen Plan und der wird durchgesetzt. Der wird gemacht. Die Jünger werden informiert, so sieht's aus. Aber da gibt's jetzt keine Diskussion darüber. Die Jünger werden vor vollendete Tatsachen gestellt und ihnen bleibt, naja, eigentlich nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Jesus entscheidet. Und die Jünger akzeptieren es. Und das machen sie. Sie sind jetzt nicht so drauf, dass sie sagen, oh, wenn Jesus uns jetzt verlässt, dann gehe ich aber auch. Das finde ich eine Frechheit, wie der mit mir umgeht. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Das ist nicht so hirtenmäßig irgendwie. Das ist auch nicht freundlich. Nö, ich fühle mich schon wieder. Erst stirbt er an Karfreitag, da sind wir schon alleine. Jetzt geht er wieder weg. Das macht man einfach nicht. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich allein, ich möchte eigentlich mitreden. Das stelle ich mir so nicht vor, unsere Beziehung. Machen die nicht. Keiner ärgert sich von denen, keiner ist entrüstet, keiner schmeißt hin. Die akzeptieren es. Die gehen nach Jerusalem, die treffen sich 10 Tage lang als zusammen, beten gemeinsam, warten, dass der Heilige Geist kommt und dann kommt Pfingsten und es geht weiter. So machen die das. Die akzeptieren diese Entscheidung von Jesus. Es ist für sie kein großes Problem, scheint in diesem Text so zu sein. Naja, und jetzt ist die Frage, und wir? Also ich glaube, für uns ist das mega schwer, für unsere Generation. Also jetzt nicht nur so für die Mit-30er, wo ich mich jetzt einordne, sondern so, ich glaube, generell so für uns, wie wir hier sitzen, als eine Generation. Weil das sind wir nicht gewohnt. In unserem Alltag sind wir selten bis gar nicht gewohnt, dass irgendjemand was entscheidet über unsere Köpfe hinweg. Es gibt so ein paar Sachen, gut, mit denen sind wir aufgewachsen, dass es da draußen so Schilder gibt, die sagen, du fährst nur so und so schnell. Wenn du schneller fährst, kriegst du ein Foto und das ist teuer. Da haben wir uns drauf eingelassen. Aber überleg mal allein die Corona-Zeit zurück. Ich glaube, viele Leute hatten das größte Problem damit, dass es Hygienemaßnahmen gab und man wurde nicht gefragt, wie man das eigentlich findet. Eigentlich wollte man mitreden und sagen, ja, das halte ich für sinnvoll und das nicht. Aber es wurde einfach entschieden. Es hat einfach irgendjemand gesagt, so ist es jetzt, halt dich dran, fertig. Und das ist vielen von uns schwer gefallen. Und generell dieses, dass da jemand ist und der entscheidet einfach, zack, so ist es, akzeptiere es oder nicht, ist sehr selten geworden eigentlich. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf unseren Glauben. Wenn wir in einer Gesellschaft aufwachsen, so schön das ist, die sehr individuell ist, die sehr frei ist, die sehr viel auch Selbstverantwortung gibt, wo du sehr frei Dinge entscheiden kannst, das macht was mit deinem Glauben. Kann es sein, dass es uns manchmal wirklich auch schwerfällt zu akzeptieren, dass Gott uns nicht wegen jeder Entscheidung fragt? Dass Gott uns in unserem Leben manchmal vor vollendete Tatsachen stellt. Dass er Dinge in seiner Lehre auch weitergibt und überhaupt nicht fragt, Martin, wie findest du das eigentlich? Hältst du das für gut? Hältst du das für richtig? Sondern dass Gott einfach sagt, zack, so ist es. Mir fällt das oft schwer, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, vielen von uns. Wir sind ja auch theologisch sehr stark geprägt, so in eine Richtung, Gott ist die Liebe. Und Jesus ist unser Freund und wir haben eine individuelle Beziehung zu ihm. Es geht ihm vor allem um mich und er geht mir, dem einzelnen Schaf, nach. Und ich bin eigentlich so das Zentrum Gottes. Die anderen hat er auch errettet, aber wenn man ehrlich ist, eigentlich dachte er an mich, als er am Kreuz hing. Und Gott hat mich doch so lieb und Gott will, dass es mir gut geht. Alles biblische Wahrheiten, bisschen überspitzt gesagt, alles richtig. Aber wir verlieren manchmal diese andere Seite Gottes aus den Augen. Ein Gott, der sagt, hey, ich habe meinen Plan mit dieser Welt. Ich treffe Entscheidungen, ich habe Dinge festgelegt. Und ich werde die nicht, Martin, jedes Mal mit dir verhandeln und darüber abstimmen, wie du das findest. Es gibt Dinge, die Jesus entscheidet. Er hat gesagt, ich verlasse diese Welt. Liebe Jünger, ihr müsst damit klarkommen. Hey, es tut mir leid, aber das ist jetzt der Plan. Wie gehen wir damit um? Akzeptieren wir sowas? Oder ist es eigentlich etwas, wo wir sagen, nein, das passt nicht zu meinem Glauben und zu meinem Gottesbild? Das Zweite, was Jesus hier macht in diesem Text, ist auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Jesus korrigiert. Die Jünger stellen ja hier eine Frage, eigentlich jetzt auch keine böse oder hinterhältige oder so. Sie fragen einfach nur, Jesus, ist jetzt denn endlich mal der Moment da, wo du Israel zu einem freien und mächtigen Reich machst? Und Jesus reagiert ziemlich barsch, könnte man sagen, auf diese Frage. Er sagt einfach, euch steht es nicht zu, das zu wissen, Punkt. Im modernen Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, das geht euch nichts an. Ich habe mal einen Agentenfilm gesehen, da sitzen verschiedene Leute in einem Besprechungsraum von der CIA und auf einmal sagt jemand was über irgendeine Operation, die mal gelaufen ist. Und dann meldet sich einer am Tisch und sagt, hier Operation so und so, habe ich noch nie gehört, wieso weiß ich davon nichts? Und dann gucken ihn alle an und einer sagt, naja, bei allem Respekt, ist nicht ihre Gehaltsklasse. Zack, da gibt's ein paar Etagen drüber, da werden solche Sachen entschieden, das ist nicht dein Bier. Und so macht Jesus das hier. Er sagt, hey, das steht euch nicht zu, das zu wissen. Ende. Ende der Diskussion. Mehr geht er nicht drauf ein. Dann geht er schon zum nächsten Schritt. Aber ihr kriegt wenigstens den Heiligen Geist. Klingt so ein bisschen so vertröstend. So, das geht euch nichts an, aber Papa hat was anderes für euch. So klingt es ein bisschen. Jesus sagt einfach, hey, das steht euch nicht zu. Hier ist eine Grenze erreicht. Das ist nicht euer Bereich. Zack. Er korrigiert sie. Maßt euch nicht an, solche Dinge zu wissen. Was machen die Jünger? Die nehmen diese Korrektur an. Da motzt keiner rum, da heult keiner, da zweifelt auch niemand an der Liebe, die Jesus hat und sagt, das ist aber frech, was er macht und so und er hat mich nicht mehr lieb. Nein, die nehmen es an. Die fragen nicht mehr weiter. Im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes wird diese Frage von den Jüngern eigentlich nicht mehr gestellt. Die spekulieren nicht mehr drüber, wie wird das und wann kommt das jetzt endlich und wann werden die Römer jetzt rausgeworfen und so. Es spielt keine Rolle mehr im weiteren Verlauf. Die nehmen diese Korrektur an und sagen, okay, hey, das ist nicht unser Bereich, das ist nicht das, wie Jesus sich das vorstellt, das ist nicht unser Job, passt, fertig. Sie nehmen es an. Und wir? Auch wieder so ein Punkt, wo ich glaube, boah, echt schwer. Wenn man korrigiert wird, ob berechtigterweise oder unberechtigterweise, boah, das Annehmen fällt oft schwer, also mir zumindest. Vielleicht geht es dir ganz anders, aber ich glaube auch so diese Konfliktfähigkeit, Korrekturfähigkeit ist auch ein bisschen zurückgegangen so in den letzten Jahren. Dass man eigentlich erstmal, wenn jemand sagt so, hey, das und das ist nicht richtig, das ist nicht dein Bereich, das geht dich vielleicht auch nichts an, man ist erstmal eingeschnappt, man ist wütend, man ist verletzt und man sagt, ja, dann gehe ich halt, dann lasse ich es halt, mag ich nicht, das sehe ich nicht ein. So lasse ich mit mir nicht umgehen. Wir sind es gewöhnt, auch so im Alltag, ja, dann fahren wir halt die Ellenbogen aus und wir gehen Konflikten entweder aus dem Weg und ziehen uns verletzt zurück oder wir hauen halt drauf und gucken, wer stärker ist. Und auch das hat ja oft wieder Rückschluss auf unseren Glauben, weil wir uns manchmal Gott gegenüber vielleicht genauso verhalten. Haben wir das so in unserer Generation noch wirklich im Blick, dass Jesus auch mal einer ist, der korrigiert? Der auch mal sagt, nein, das ist nicht der Weg. Nein, so geht's nicht. Nein, so stelle ich es mir nicht vor. Nein, Martin, das und das brauchst du nicht wissen oder nicht können oder nicht haben. Es ist nicht deine Sache. Punkt. Nehmen wir das an, diese Korrektur von Jesus, oder sind wir da auch so, wie wir es vielleicht manchmal mit Menschen machen, dass wir sagen, nö, dann mag ich nicht mehr, nö, dann bin ich jetzt beleidigt oder ich nerv jetzt so lange, bis ich doch mein vermeintliches Recht kriege oder ich ziehe mich zurück oder was auch immer. Haben wir das noch auf dem Schirm, dass Jesus korrigiert? Darf er das überhaupt? Darf Jesus in mein Leben korrigierend eingreifen? Es geht nicht viel besser weiter, ehrlich gesagt, mit dem, was Jesus macht. Ist bisher eine sehr deprimierende Predigt. Harald wird das alles rausreißen nächste Woche. Da geht's um Pfingsten, Heiliger Geist, Feuer, da ist alles dabei, kommt nächste Woche. Wird alles besser, aber der nächste Punkt ist halt auch, was Jesus hier tut, ist, Jesus enttäuscht. Jesus enttäuscht die Jünger. Diese Frage nach dem freien und mächtigen Reich. Wenn man nur die Bibel liest oder das Neue Testament, versteht man oft gar nicht, wieso fragen die das? Weil wenn man sich gut auskennt im Neuen Testament, dann weiß man, okay, hey, so oft hat Jesus jetzt nicht darüber gepredigt, über Freiheit für Israel. Also Jesus war jetzt kein William Wallace, der gesagt hat, so meine Agenda ist, hier irgendwie den Staat wiederherzustellen und Freiheit für die Juden und raus mit den Römern und großes Reich. Da hat Jesus eigentlich nie drüber gesprochen. Generell Politik, selten, dass Jesus mal wirklich sich auf diese Ebene begibt und sagt, da habe ich was zu sagen. Warum stellen die diese Frage? Zumal Jesus vorher, sagt die Bibel an einer anderen Stelle, 40 Tage lang mit den Jüngern gesprochen hat über das Reich Gottes. 40 Tage lang. Und jetzt am Ende fragen sie, was ist denn mit dem Reich Israel eigentlich, Jesus? Man versteht das eigentlich nicht. Wenn man den religionshistorischen Hintergrund des Judentums zu dieser Zeit ein bisschen drauf hat, weiß man, ganz wichtige Frage, Riesenthema. Messias-Erwartungen, ganz wichtig. Jeder hat sich ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, wer dieser Messias ist und dieser Christus und was der macht. Da gab es Unterschiede. Aber es gab eine Schnittmenge. Die meisten Juden, die auf den Messias gewartet haben, hatten schon diese Erwartung, der wird auch politisch handeln. Der wird schon irgendwie was machen, dass wir hier wieder frei sind und selbstständig und es zumindest mal in die Richtung geht des Davidischen Großreiches, so wie früher, die gute alte Zeit. So, das war schon implementiert bei den meisten. Und die Jünger waren Kinder ihrer Zeit, so wie wir auch. Die Jünger waren geprägt von dieser Erwartung, von diesem Glauben. Trotz 3 Jahre Bibelunterricht bei Jesus, trotz 40 Tagen Einzelunterricht übers Reich Gottes, ist das noch da. Wir lesen das Neue Testament und denken uns, wir haben nichts verstanden, wie kann man nur? Und so oft hat Jesus vom Reich Gottes gesprochen und erklärt, wie anders das ist und die raffen's nicht, wie blöd. Ja, aber wir sind auch Kinder unserer Zeit. Wir sind vielleicht ganz oft genauso unterwegs wie die Jünger. Wir haben unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen. Und wir sind auch überzeugt davon, genauso sieht das Jesus. Und genauso steht's in der Bibel. Ist es wirklich so? Die Jünger zeigen mir hier, man kann ganz schnell in eine Erwartungshaltung reinkommen und etwas reinprojizieren in Jesus, in die christliche Botschaft, in die Bibel, was eigentlich gar nicht der Sache entspricht. Dieses Reich, auf das die Jünger da warten, es kommt nicht. Kein einziger von denen erlebt es, dass Israel frei wird. Wenn man mal so ein bisschen von diesem kurzen Zeit des Aufstandes in den 70er Jahren absieht, und der ging ziemlich in die Hose, ehrlich gesagt. Israel wird nicht frei und auch nicht mächtig. Keiner von denen erlebt das. Jesus macht das nicht. 1900 Jahre später, 1948, da wird Israel wieder ein eigenständiger Staat. Ob das jetzt das mächtige, freie Israel ist, was die Jünger sich erträumt haben, da kann man noch drüber streiten. Aber keiner von denen erlebt es. Jesus erfüllt diese Erwartungen der Jünger nicht. Und was machen die Jünger? Sie geben diese Erwartungen auf. Im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes spielt dieses Thema Staat, Freiheit keine Rolle mehr. Diese Männer, die ihr Leben lang geprägt waren von der Erwartung freies, großes Israel, die das in Jesus reinprojiziert haben, die ihn noch kurz vor der Himmelfahrt belästigen mit der Frage, wann schickst du endlich eine Armee? Die geben diese Erwartung auf und sagen, okay, dann ist es nicht so. Dann hat Jesus ein anderes Reich. Dann sieht er die Dinge anders. Wie ist das mit unseren Erwartungen? Haben wir überhaupt das Bewusstsein als neutestamentliche, pfingstliche Christen, die sehr viel drauf geben, dass wir den Heiligen Geist haben, dass Gott unser Freund ist, dass uns Offenbarungen gegeben sind, haben wir es überhaupt im Bewusstsein, wir können irren? Auch wir sind Menschen. Haben wir das überhaupt im Bewusstsein? Hey, ich bin großer Freund von Überzeugungen. Und ich bin auch voll dafür, dass wir die vertreten. Alles gut. Aber ich sehe genauso am Beispiel der Jünger diese Warnung zu sagen, hey, denk nochmal nach. Schau wirklich, was hat Jesus gesagt und wie hab's ich verstanden? Haben wir das überhaupt auf dem Schirm? Dass wir Menschen sind und bleiben. Und Gottes Ebene noch eine andere ist. Und wenn wir dann enttäuscht werden und merken, ey, irgendwie, ich bete, ich mache, ich tue und Gott will nicht so wie ich, wie gehen wir dann damit um? Sind wir wie die Jünger und sagen, okay, dann gebe ich es halt auf, dann lasse ich es, ist es okay? Oder halte ich daran fest, liege Gott in den Ohren, werde vielleicht sogar verbittert und wütend, weil Gott nicht das tut, wie ich es möchte? Beharren wir auf dieser Enttäuschung bis an unser Lebensende und halten dran fest und lassen uns vielleicht sogar unsere Beziehung zu Gott dadurch kaputt machen? Oder sagen wir, okay, Gott, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Vielleicht siehst du Dinge doch anders als ich. Gott enttäuscht uns nie aus bösem Willen, davon bin ich überzeugt. Aber manchmal enttäuscht er uns aufgrund unserer falschen Erwartungen, die wir uns geben. Und da müssen wir lernen zu unterscheiden. Jesus entscheidet, er korrigiert, er enttäuscht. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die er macht und die ist wenigstens ein bisschen schön. Ein letzter Punkt. Was er hier tut in dieser Geschichte ist, damit endet es. Jesus beauftragt diese Männer, die nicht viel verstanden haben, die noch kurz vor der Himmelfahrt kommen mit Sachen, wo Jesus sich dachte, ach du liebe Zeit. Er beauftragt sie, seid meine Zeugen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, erlebt, gespürt habt, erzählt es den Menschen überall. Das, was ich euch beigebracht habe, gebt es weiter. Auftrag ist das, was Jesus mit seinen letzten Worten auf dieser Welt noch gegeben hat. Und die Jünger, die packen an. Die setzen das um. Obwohl Jesus einfach autoritär manche Sachen entscheidet, obwohl er sie enttäuscht hat, obwohl er sie korrigiert hat, obwohl sie vieles nicht kapiert haben, sie sagen, ja komm, wir packen es an, wir machen es. Und die Kirchengeschichte und auch das Neue Testament zeigt, die haben diesen Auftrag von Jesus umgesetzt in einer beeindruckenden Art und Weise. Und wir. Ich persönlich glaube ja, dass dieser Auftrag, Zeuge zu sein, nicht nur diesen 11 Männern damals galt, sondern jeder Generation von Christen, ein Zeuge für Jesus zu sein. Sind wir das? Wissen wir, was ein Zeuge ist? Ein Zeuge schildert ja immer Dinge aus erster Hand. Wenn du als Zeuge eingeladen wirst, bei einer Verhandlung über einen Verkehrsunfall beispielsweise, und du machst eine Aussage und der Richter merkt, Moment mal, alles, was der da erzählt über den Unfall, hat der sich ja nur aus Zeitungsberichten zusammengelesen. Dann schmeißt er dich raus und sagt, das brauchen wir nicht. Ich brauche Leute, die dabei waren. Und das sind Zeugen. Zeugen erzählen Dinge, die sie erlebt haben. Zeugen von Jesus erzählen, was ist dieser Jesus für mich? Wo habe ich ihn gesehen? Was hat er getan in meinem Leben? Warum glaube ich an ihn? Zeuge heißt nicht, ich lese halt immer mal wieder was den Leuten aus der Bibel vor. Das interessiert da draußen fast niemanden. Wenn ich im Fußballverein rede mit Leuten über meinen Glauben und die sagen, ja, warum glaubst du denn? Dann hilft es nicht, wenn ich ihnen sage, ja, Johannes 3,16. So, schlag mal nach. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Amen. Dann gucken die mich an und sagen, ja, aber warum glaubst du das? Ja, weil es in der Bibel steht. Ja, okay, und warum glaubst du der Bibel? Oh, und dann wird's ja schon eng. Hier in der Gemeinde reicht es aus zu sagen, ja, steht in der Bibel. Und alle sagen, ach so, ja, dann, klar. Im Fußballverein nicht. Dann sagen die, ja, ich habe auch neulich ein gutes Buch gelesen. Das interessiert die gar nicht, was in der Bibel steht. Was die mich fragen ist, warum glaubst du? Was hast du erlebt? Warum gerade dieser Jesus? Was bringt dir dein Glaube eigentlich? Das sind die Fragen, die mir dann gestellt werden. Und darauf kann ich nur antworten, wenn ich etwas aus erster Hand habe und sage, ey, du, Folgendes habe ich erlebt, da hat Gott sich mir gezeigt, da habe ich es gespürt, da sehe ich ihn in meinem Leben und so weiter und so fort. Zeuge zu sein bedeutet, es reicht nicht aus, dass wir uns viele schöne Predigten anhören, sondern Zeuge zu sein bedeutet, ey, sich klar zu machen, erlebe ich eigentlich was mit Gott? Ist er in meinem Alltag, spielt er da eine Rolle? Dann können wir Zeuge sein. Und Zeuge zu sein, kann es sein, dass wir das oft versuchen wegzudelegieren? Dass wir sagen, ja, das sollen mal die anderen machen. Hey, es ist cool, dass wir als Gemeinde heute beim Neubürgerfest sind, beim Stand, dass sich da mehrere Leute bereit erklärt haben zu sagen, jo, da stellen wir uns hin, da geben wir Zeugnis. Es ist cool, dass wir ein Evangelisationsteam haben, was immer mal wieder auf die Straße geht, dass wir einsetzen, man, alles gut. Aber das ist nicht unser Job. Das entbindet uns alle nicht davon, in unserem Alltag Zeuge für Jesus zu sein. Wir können nicht sagen, ja, dafür habe ich ja die Gemeinde oder das Evangelisationsteam oder wen auch immer. Ja, die kommen nicht zu uns in die Nachbarschaft. Die kommen nicht in meinen Sportverein. Wenn unser Evangelisationsteam auf einmal beim TSV Hohenwart auftauchen würde nach dem Training und sagt, wir wollen mal mit euch reden, die wären alle sehr befremdet, die Jungs. Wo sind wir? Zeuge zu sein ist eine persönliche Sache. Ein Auftrag, den wir annehmen können oder wo wir sagen, nö, will ich nicht. Haben wir das klar, dass es eigentlich darum geht? Ich habe am Anfang ja gefragt, brauchen wir Himmelfahrt noch? Also ich glaube ja. Ich glaube, dass es ein wichtiges Fest ist. Warum? Weil Himmelfahrt so einen Ausgleich schafft. Ich glaube, dieses Fest, wenn wir uns da reinversetzen, merken wir, es betont eine wichtige Seite, die wir manchmal nicht so klar haben. Ich glaube, dass dieses Fest sehr stark Gottes Souveränität zeigt. Ein Gott, der so anders ist als wir. Ein Gott, der eben nicht auf einer Ebene ist mit mir. Gleichberechtigter Partner, sondern der souverän entscheidet. Der seine Vorstellungen hat, der Aufträge gibt und der sagt, hey, mach es. Auch ein Gott, der meine Erwartungen enttäuscht und sich dafür nicht rechtfertigen muss. Himmelfahrt betont eine Seite des Gottesbildes, was wir oft verlieren im Alltag. Und Himmelfahrt betont auch eine Seite bei mir. Ich habe es mal genannt Selbstbild. Himmelfahrt fordert zu einem demütigen Selbstbild heraus. Demut. Es bedeutet nicht, klein zu denken von uns selbst. Darum geht's nicht. Demut bedeutet, angemessen von uns zu denken. Und Himmelfahrt zeigt mir, ich stehe nicht auf einer Stufe mit Gott. Ich bin auch kein gleichberechtigter Verhandlungspartner. Ich bin auch nicht der, der alles besser weiß, sondern im Gegenteil, ich kann mich irren bei allen Offenbarungen, bei allem, was ich habe, bei aller Theologie. Es kann sein, dass ich Jesus gründlich missverstehe. Und ich glaube, mal einen Tag zu haben im Jahr, ein Fest, was hier diese beiden Seiten mal ein bisschen in den Fokus stellt, ist ein guter Ausgleich, weil wir das unterm Jahr vielleicht nicht immer so präsent haben, weil wir da eher andere Dinge betonen. Und Himmelfahrt schafft da diesen Ausgleich. Ich möchte uns fragen am Ende so der Predigt, weil wir alle ja auf unserer Reise so mit Jesus sind. Auf einer Reise, da muss man ja hin und wieder mal Proviant einpacken, Zeug, was man benötigt. Und ich glaube, auch auf unserer Reise mit Jesus brauchen wir das. Was von diesen Punkten möchtest du vielleicht neu so in deinen Bollerwagen reinpacken, auf deine Tour mit Jesus? Vielleicht ist es, sich neu bewusst zu machen, Entscheidungen zu akzeptieren, zu sagen, okay, ja, Gott entscheidet Dinge und er darf es auch. Und ich bin auch bereit, ihm das zuzugestehen. Vielleicht möchtest du heute Dinge loslassen, wo du sagst, hey, nein, eigentlich möchte ich das selbstbestimmt machen. Vielleicht möchtest du heute sagen, nein, ich brauche das für meine Reise mit Jesus, dieses Bewusstsein, dass er souverän ist. Vielleicht ist es das Thema Korrektur. Dass wir uns neu bewusst machen, zu sagen, Jesus darf. Und er weiß es besser. Und ich möchte rauskommen aus dem Beleidigtsein, aus dem mich ärgern, sondern sagen, ja, Jesus, das ist okay, es steht dir zu. Vielleicht sind es Enttäuschungen, die wir aufgeben, die wir loslassen müssen, wo wir sagen, hey, okay, Jesus, du hast es nicht getan, ich weiß nicht warum. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht hast du einen anderen Plan, ich weiß es nicht, aber ich möchte es heute einfach abgeben und dir neu hinlegen und nicht bitter darüber werden. Oder vielleicht ist es bei uns der Auftrag, neu Zeuge zu sein, aufzuhören, das wegzudelegieren, sondern zu sagen, hey, auf meiner Arbeit, in meiner Familie, in meinem Verein, bei meinem Friseur, wo auch immer, ich bin es, der Zeuge sein soll. Jesus, lass mich was erleben, was ich weitergeben kann. So wie die Tina das heute gemacht hat mit ihrem Zeugnis. Es fängt erstmal damit an, dass man überhaupt sich bewusst macht, ich kann was erleben mit Gott. Gott möchte sich mir zeigen, damit beginnt es eigentlich. Weil erst dann werden wir auch manchmal überhaupt wachsam und machen unsere Augen auf, um Gottes Handeln überhaupt wahrzunehmen. Papa macht Schluss, Josua, ich komme. Was packst du in deinen Bollerwagen rein für diese Woche? Ist vielleicht bei jedem von uns was anderes. Aber ich glaube, dass dieses Fest uns immer wieder neu herausfordern möchte. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du genauso wie damals bei den Jüngern einfach schon weißt, wer wir sind und was wir vielleicht auch alles noch nicht erkannt haben und was wir falsch verstehen und wo wir vielleicht auch an Sachen festhalten, die für dich eigentlich gar nicht wichtig sind. Und wo wir Dinge übersehen, wo eigentlich dein Herz dahinter ist. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche neu die Augen aufmachst dafür. Dass jeder von uns die Sachen in seinen Bollerwagen reinpackt, die er oder sie jetzt braucht, Herr Jesus. Nach diesem Fest sind die Jünger zu deinen Zeugen geworden, Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das werden wir nächste Woche feiern. Ich bitte dich, dass wir das auch erleben dürfen. Dass du uns zu Zeugen machst, dass du uns Gelegenheiten schenkst, auch in dieser Woche was zu erzählen von dir. Ob das beim Fußball ist oder bei irgendeinem Kaffee trinken, vielleicht beim Neubürgerfest nachher oder wo auch immer. Dass du uns Möglichkeiten schenkst, wo wir sagen, hey, da kann ich dir was erzählen, da möchte ich was sagen. Da kann ich dir jemanden empfehlen. Ich bitte dich, dass du uns leitest in dieser Woche, Herr Jesus. Danke, dass du in den Himmel aufgefahren bist, dass du deinen Plan hast, aber dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du uns leiten willst und wirst auch durch deinen Heiligen Geist. Amen.